Politik und Kommunikation. Der Podcast.
Gestern ging es im Bundestag hoch her. Kanzler Olaf Scholz warf dem Unionsspitzenkandidaten Friedrich Merz vor, eine blau-schwarze Koalition mit der AfD anzustreben. Der wies das als infam zurück. Was war passiert? Mit Stimmen der AfD hatte die Union einen Antrag im Bundestag durchgebracht, mit dem sie die Migrationspolitik deutlich verschärfen will. Ein Dammbruch? Am 23. Februar wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Nicht wenige finden, jetzt hat der Wahlkampf so richtig begonnen. Einige sagen sogar, diese Woche wird ihn entscheiden. Aber stimmt das? Und wie müssen die Parteistrategen auf die neue Lage reagieren? Diese und andere Fragen sind Kernthemen für Politik und Kommunikation. Logisch, dass wir deshalb einen neuen Wahlkampf-Podcast starten. Mit mir reden heute Kayo Wasserhöfel, politischer Kommunikationsberater und mehrfacher SPD-Wahlkampfmanager. Sie kennen ihn schon aus unserem letzten Wahlkampf-Podcast 2021. Hallo Kayo.
Hallo.
Neu dabei ist Vigan Salazar, Chef der Agentur MSL. Sein Herz schlägt für die Union. Ich freue mich, Vigan.
Ich freue mich auch, Konrad.
Last but not least Torben Werner, mein Chef und Herausgeber von Politik und Kommunikation. Hallo Torben.
Hallo Konrad, hallo Vigan und hallo Kayo.
Mein Name ist Konrad Göke, ich bin Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation. Heute ist Donnerstag, der 30. Januar 2025, noch 24 Tage bis zur Bundestagswahl. Und wie auch letztes Mal lese ich die neueste Umfrage vor, die kommt von der Forschungsgruppe Wahlen. CDU, CSU 29%, AfD 21%, SPD 15%, Grüne 14%, Linke 5%, FDP 4%, BSW 4% und sonstige Parteien 8%. Dann springen wir mal zur gestrigen Bundestagsdebatte direkt rein mit einer Frage an Vigan. Die Union hat ja mit ihren Anträgen die Brandmauer zur AfD je nach Sichtweise zum Wanken gebracht oder sogar eingerissen. War das strategisch zum jetzigen Zeitpunkt des Wahlkampfs überhaupt hilfreich?
Ich glaube, es gibt noch die dritte Sichtweise, dass die Brandmauer steht. Ne? Aber ich glaube, strategisch ist halt die Frage, ich glaube, Merz hätte weitermachen können, ohne das Thema zu besetzen und wäre trotzdem Erster gewesen. Aber ich, das ist natürlich immer spekulativ, aber ich glaube, man hat schon die Notwendigkeit gesehen, dass die Tat von Aschaffenburg wirklich etwas verändert hat und eine Reaktion erfordert hat, vor allem von der Union. Das heißt, das konnte man nicht kommentieren. Und der Fünf-Punkte-Plan war, glaube ich, da besteht ein gewisser Konsens auch innerhalb der Union, sehr wichtig und auch richtig. Die Frage ist, ob man den nächsten Punkt, nämlich das mit in die Abstimmung zu nehmen, es auch notwendig war. Und da gibt es natürlich die Debatten, wo gesagt wird, ja, es ist nötig, um zu zeigen, dass wir sozusagen es wirklich ernst meinen. Und wenn wir es nicht machen, treibt die AfD uns vor sich her, sozusagen im Parlament in dieser letzten Sitzungswoche. Und beides unangenehme Entscheidungen. Aber ich glaube, wir werden es erst wissen, ob es sich, im Wahlkampf ausgezahlt hat, wenn so in ein, zwei Wochen, wenn sich Umfragen oder so verfestigen. Ich bin aber von meiner Seite aus überzeugt davon, dass Merz auch aus Überzeugung gehandelt hat und auch das von großen Teilen der Fraktion und auch der Partei mitgetragen wird.
Daran direkt anschließend an Kayo die Frage, was bedeutet diese Entscheidung, dass jetzt dieser Antrag auch mit Stimmen der AfD durchgegangen ist für die Wahlkampfstrategen? Also worauf kommt es zum Beispiel in der Kommunikation von SPD und Grünen einerseits und der Union andererseits an und was muss dann am Ende daran verfangen und auch dabei herauskommen, weil weitermachen kann ja jetzt keiner wie zuvor?
Als die Ampel im November auseinanderbrach und man die Ausgangssituation gesehen hat jetzt für diese vorgezogene Bundestagswahl, hatte ich eigentlich gedacht, wenn die Union klug beraten ist, macht sie eigentlich gar nichts. Hält die Vorwürfe aus, dass sie einen Schlafwagenwahlkampf führt, lässt das alles abperlen. Aber eigentlich im Grunde genommen ist die vorgezogene Bundestagswahl wie eine protokollarische Bestätigung einer Situation, die im Land da ist, dass viele einfach durch gewesen sind und eine Veränderung wollen. Und das insofern eigentlich auch die Wahlkampfanlage der Union, sehr stark auf Wirtschaft zu gehen, sehr stark auf Veränderung, folgerichtig ist. Daraus ist Merz komplett ausgebrochen, erkennbar. weil ihm die Sicherungen rausgeflogen sind. Und nicht deswegen, weil man natürlich zu Aschaffenburg sprechen muss, ernsthaft darüber sprechen, was man macht, sondern weil die Frage für ihn war, wie geht er mit leicht schwächelnden Umfragewerten um? Das ist, glaube ich, für alle erkennbar gewesen. Und es gibt ja mittlerweile auch genug Hintergrundberichterstattung darüber. Wie sich das jetzt wirklich auf das Wahlverhalten auswirken wird, da traue ich mir keine Spekulation zu. Das kann so gehen, das kann so gehen. Es ist auf jeden Fall eine extreme Mobilisierung jetzt bei SPD und Grünen Wählerinnen und Wählern da. Und es gibt erste Diskussionen innerhalb der Union, jetzt auch erst recht natürlich nach der Stellungnahme von Frau Merkel. Für Wahlkampfstrategen ist sowas eine ganz schwierige Lage, ich will es mal so sagen.
Für alle?
Ich glaube vor allen Dingen bei der Union. Ich erinnere mich an einige Wahlkampfsituationen 2002 bei dem Amoklauf in Erfurt oder auch 2009 Kundus, dass dann man sehr darauf achten muss, dass nicht Ereignisse, die die Menschen tief berühren und schocken, in den Wahlkampf reingezogen werden. Weil das Risiko da wirklich das Steuer zu verreißen und viel kaputt zu machen ist sehr, sehr groß. Und was mir wirklich durch den Kopf geht und was mir echt Sorgen macht, ist jetzt vielleicht weniger, auch wenn das jetzt komisch klingt, wie sich das prozentual in der einen oder anderen Richtung auswirkt, sondern was passiert eigentlich ab dem 23. Februar und unter welchen Bedingungen bekommt man eigentlich eine stabile demokratische Regierung hin? So, und da glaube ich persönlich, dass das Nachdenken in nicht nur bei SPD und Grünen jetzt, kann man ja auch schon die ersten Sachen lesen, aber auch bei manchen in der Union losgehen wird, was das bedeutet und welche Veränderungen unter Umständen mittelfristig da auch notwendig werden können, auch personell.
Torben, in der Bundestagsdebatte ging es am Ende vor allem um Verantwortung, also eigentlich nicht um die Sache, das ist darüber in den Hintergrund geraten, sondern es ging um Verantwortung. Trägt die Verantwortung die Union, weil sie die AfD-Stimmen in Kauf genommen hat, oder Grüne und Sozialdemokraten, weil sie nicht gesprächsbereit waren? Also die Verantwortung dafür, dass dieser Antrag mit Stimmen der AfD durchgegangen ist. Oder ist das deiner Meinung nach überhaupt die falsche Debatte an dieser Stelle?
Nee, ich glaube schon, dass man über Verantwortung sprechen muss an der Stelle, weil vielleicht nicht die der CDU, sondern die des Spitzenkandidaten Merz an der Stelle, weil er ja Kanzler werden will. Und er will also der Kanzler unseres Landes werden. Auf der anderen Seite steht er auch für die Partei, die staatstragend sein will oder das als stark für sich vereinbart oder vereinnahmt. Ich glaube, das, was Merz gemacht hat, war auf mehreren Ebenen verantwortungslos. Also er selber hat massiv an Vertrauen verloren. Also wenn man jetzt auch nach der Wahl denkt, also aktuell, also persönlich an Vertrauen verloren. Er hat es geschafft, nachdem er 2 Jahre lang seine Partei geeint hat und hinter sich zu bringen, die Partei zu spalten. Es war ja nicht nur Angela Merkel, ich glaube, Kai Wegner hat sich eben auch geäußert. Er hat es geschafft, Koalitionsgespräche. Ich weiß nicht, wie er die Gräben wieder zukriegen will. Und selbst wenn er sie zugräbt, dann geht er mit einem wahnsinnigen Paket, mit diesem Migrationspaket in die Koalitionsgespräche. Ich weiß nicht, wie er andere wichtige Reformen dann bei der SPD oder den Grünen durchkriegen will, wenn er das möchte. Also ich glaube, das war so auf ganz, ganz vielen Ebenen verantwortungsloses Handeln. Also nicht in der letzten Woche, in dieser Woche die Anträge reinzubringen. Und auf der anderen Ebene, glaube ich, aber auch muss man sehen, welche Verantwortung trägt die SPD, trägt die Grünen, die sich ja in den letzten Jahren auch wirklich darauf ausruhen konnten auf der Brandmauer. Es fiel ja der CDU im Grunde in allen Parlamenten mit Ausnahme von Bayern so gut wie unmöglich, eigene Positionen durch die Parlamente zu bringen, wenn SPD und Grüne das nicht wollten. Und ich glaube, die Grünen und die SPD müssen sich auch fragen, ob sie in den vergangenen Jahren nicht ein Stück weit zu wenig auf die bürgerliche Mitte, auf die konservative Mitte, auf die vielleicht rechtere Mitte zugegangen sind oder sie zu stark ignoriert haben. Denn ich glaube schon, dass dieses Verhalten auch ein Stück weit dafür gesorgt hat, dass die AfD heute konstant in allen Prognosen über 20% stehen. Und aus der Verantwortung, finde ich, sollten sich auch die Grünen und die SPD nicht rausnehmen, ganz unabhängig davon, dass sie auch den Kanzler und den Vizekanzler stellen. Das heißt, natürlich tragen sie mit Verantwortung für das, was wir in dieser Woche erlebt haben.
Ich würde jetzt mal eine Frage in die Runde geben, vielleicht in derselben Reihenfolge mit Wiegand, Kai und Torben. Die Abstimmung am Freitag wird ja den Wahlkampf verändern. Ich glaube, da sind wir uns einig, beziehungsweise ich freue mich auch auf Widerspruch natürlich. Entscheidet diese Woche schlussendlich aber auch die Wahl oder ist das dafür noch zu früh, Wiegand?
Es ist früh, ne? Also obwohl in einer der vielen Chatgruppen, der ich bin, schrieb ein MdB gestern, an CDU-MdB steht gestern, diese Woche hat die Wahl entschieden, ich weiß nur noch nicht, in welche Richtung. Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen, denn wir wissen nicht, was die Umfragen bringen werden, ob es jetzt, sagen wir mal, ein Groundswell gibt an Leuten, die sagen, hey, das war jetzt notwendig, dass das so positioniert wird oder nicht, oder dass halt die andere von der anderen Seite dann sagen, hey, das war gar nicht, das war unnötig. Oder dass sich beide Bewegungen völlig die Waage halten und dass wir am Ende mit einem ziemlich ähnlichen Ergebnis rauskommen, wie wir es jetzt über Monate in den Umfragen hatten, nur halt mit dem politischen Flurschaden, den sowohl Kai als auch Torben auch benannt haben, dass man größere Schwierigkeiten hat, eine Koalition zu bauen, beziehungsweise vielleicht sogar größere Konzessionen machen muss, jetzt von Unionsseite, um eine Koalition zu bauen. Das sind Fragen, die sich stellen, aber tatsächlich, also diese Wochen haben den Wahlkampf jetzt schon verändert, also deutlich verändert, aber entschieden weiß ich nicht, denn es könnten ja noch Überraschungen auf uns warten, von denen wir nicht ahnen, dass sie kommen.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube auch, dass das die Veränderung ist klar. Das hat eine andere Dynamik, das bekommt eine andere Härte. Es hat auch Folgen, die, glaube ich, wir alle und auch Herr Merz nicht so richtig übersehen. Das wird man so in den nächsten Tagen, glaube ich, besser einschätzen können. Aber es sind eben noch viele Tage Wahlkampf. Und es kann eben auch zu exogenen Schocks kommen, die auch nochmal ganz anders einwirken. Wir stehen vor der Frage, was passiert eigentlich jetzt ökonomisch im Verhältnis EU-USA? Da ist jederzeit eben auch eine Ansage möglich, die extrem durchschlägt. Wir hatten letzte Woche eine Meldung, dass sozusagen die Androhung von Tarifen 300.000 Industriearbeitsplätze in Deutschland gefährden würden. Dann kann sich sehr, sehr schnell die Aufmerksamkeit verschieben. Aber gleichzeitig hat man eben jetzt sehr viel Aufmerksamkeit auf dem Thema Migration und damit natürlich auch mehr Bewegungsraum für das, was die AfD sozusagen da kommunizieren will und machen will. Ne? Für mich ist die Frage an der Stelle, ob es entscheidend wird, das Markenversprechen der CDU war immer Stabilität. So. Nicht so sehr die einzelnen Programmpunkte, sondern wirklich kein Experiment ist sozusagen das Substrat davon, aber wirklich Stabilität zu versprechen und Stabilität zu vermitteln. Das ist nicht nur Merkel, das war bei Kohl auch so. Und diesen Markenkern hat er gestern einen ganz, ganz schweren Schaden zugefügt. Davon bin ich fest überzeugt. Und ob sich das schon in Wählerstimmen übersetzen wird, wird man sehen. Ich habe eben auch mit Interesse gesehen, dass eben auch die Zahl kam in der Kanzlerpräferenz, wo Scholz und Merz jetzt gleich auf sind. So, und da sieht man, da ist ein bisschen was in Bewegung. Die Parteienbindung ist niedriger, deutlich, deutlich niedriger geworden. Die Leute beschäftigen sich weniger mit Politik, viel wird auch weggeblendet, das ist auch klar. Aber diese großen Auseinandersetzungen, die kommen schon durch. Und auch das, was Frau Merkel heute gemacht hat, signalisiert ja auch, sie hat einen Kompass und Merz hat sein Ego. Und die Leute werden sich natürlich schon fragen, in diesen unsicheren Zeiten, wen möchte ich da eigentlich am Steuerrad haben? Und traue ich das der Person zu, ja oder nein? Das ist eine ganz zentrale Frage. Und da, glaube ich, da ist eine Veränderung reingekommen, die eine Wucht haben wird. Aber ob das sozusagen so weit geht, das komplett umzudrehen, bin ich ein bisschen skeptisch. Aber es wird die Möglichkeiten enorm verändern, Koalitionen zu bilden, stabile Regierungen zu bilden. Das glaube ich schon.
Tom?
Ja, ich stimme zu, dass das der Markenkern der CDU in den letzten 3 Jahrzehnten war. Ich jetzt persönlich als jemand, der auch Wechselwähler ist, ich fand die erste Reaktion in der letzten Woche von Friedrich Merz gerade gut, weil sie eben nicht so roboterhaft war wie das, was unser Kanzler von sich gegeben hat, was für mich nachvollziehbare und authentische Emotionen waren. Ich fand den ersten Part seines Statements im Bundestag, also bevor die 5 Punkte, fand ich sehr, sehr stark und habe mich persönlich auch gefreut, dass da mal was rausbricht. Und ich war in der letzten Woche beim Hintergrundgespräch oder vorletzte Woche mit Robert Habeck, der meinte, es muss total viel passieren, whatever it takes. Aber den Moment sehe ich nicht, weder bei Scholz noch bei Habeck. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, vielleicht sind die 5 Punkte so nicht umsetzbar, so nicht in der Zeitachse umsetzbar. Vielleicht ist das auch mit den Executive Orders am ersten Tag alles nicht möglich. Darum geht's aber gar nicht. Ich fand das Momentum erstmal gut, dass da jemand ist, der disruptiv ist. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von Elon Musk, sondern einfach so jemand, der Emotionen zeigt und außer Emotionen heraus auch mal wieder Politik macht, so dass die Menschen im Land auch mal wieder Politik spüren können und glauben können. Von daher so ein leichter Markenrelaunch fand ich an der Stelle, war ich dankbar für. Und was dann daraus geworden ist im Laufe dieser Woche oder dann vom Wochenende, darüber müssen wir nicht sprechen. Aber der erste Impuls, und ich glaube nicht, dass das eine Strategie an der Stelle war, sondern Impuls, den fand ich gut, weil ich das vermisse bei Scholz und auch bei Merkel vermisst habe. Und ich glaube auch, dass Politik auch was mit Emotionen zu tun hat. Und wir Menschen verlieren, weil es zu emotionslos ist.
Das, was du ansprichst, Torben, mit den Executive Orders und auch den Gedanken dahinter, ein bisschen Tatkraft jetzt zu zeigen in der Politik, hat natürlich auch einen Pferdefuß, den ich jetzt bisher woanders jetzt noch nicht so gesehen habe, worüber ich mir persönlich ein bisschen Sorgen mache, dass nämlich das Argument, das dem entgegenspricht oder entgegensteht, dass da durchregiert wird, wie man das auch formulieren kann, oder dass da tatkräftig irgendwas angepackt wird und Trump macht jetzt einfach so Dings und dann heißt es jetzt nicht mehr Golf von Mexiko, sondern Golf von Amerika, ist, dass oft gesagt wird, da steht eben Europa und Europarecht entgegen. Und wenn der schwarze Peter in so einer Diskussion am Ende bei der EU landet, dann tun wir uns selber, glaube ich, gerade die Parteien der Mitte tun dann auch Deutschland überhaupt keinen Gefallen, weil sie damit dann dem Gedanken oder dem Impuls auch irgendwie Vorschub leisten, dass Europa ein Problem für Deutschland ist, seine nationalen Politiken durchzusetzen, seine nationalen Maßnahmen zu treffen. Und das Ergebnis von sowas kann ja eigentlich nur sein, dass eine Europamüdigkeit einsetzt, die sagt, unsere Probleme kriegen wir nicht in den Griff, wenn die EU da immer dazwischen steht. Und dann am Ende zerfällt Europa in kleine Reiche und die werden dann von verschiedenen Seiten zum Frühstück aufgegessen. Das ist so ein bisschen eine Richtung, die mir so ein bisschen Sorgen macht. Aber damit habe ich jetzt die Runde für den ersten Block komplettiert und würde zum nächsten gehen. Wir haben natürlich jetzt schon ein paar Wochen Wahlkampf gesehen. Es waren auch nur ein paar Wochen, denn es ist ja ein sehr, sehr kurzer Wahlkampf, war ja auch das Titelthema der vergangenen Ausgabe von Politik und Kommunikation. Und da gab es aber auch schon einige Aufregerthemen. Und ein Thema, wo schon der große Abgesang einsetzte, war, für die Grünen ist es jetzt gelaufen. Das war waren die Pläne, die Kapitalertragssteuer oder eine höhere Steuer auf Kapitalerträge einzuführen und auch eine breitere, nichts Genaues wusste man nicht. Es war ja alles so ein bisschen schwammig. Die Grünen hatten das dann auch offensichtlich am Anfang noch nicht so gut durchdacht. Jedenfalls hieß es dann, für die ist der Wahlkampf ein Desaster jetzt geworden. Jetzt könnte man natürlich sagen, mit der jetzigen Diskussion im Bundestag, auch mit der ganzen Woche, wie sie jetzt gelaufen ist, könnten die Grünen aufatmen. Jetzt sind sie erstmal aus dem Feuer. Ist das so, Torben, dass das für Sie, für die Grünen eine gute Nachricht ist, aus dem Feuer zu sein? Oder ist jetzt ein Comeback zu Ihren Themen, mit dem Sie punkten wollen, umso mehr ausgeschlossen?
Rettungsleitstelle, was ist Ihr Notfall?
Es brennt.
Und wo genau?
Überall.
Überall. Können Sie es ein wenig genauer sagen?
Bau- und Metallbranche, Exporte, Autoindustrie, Chemie, Landwirtschaft.
Sind Menschen in Gefahr?
Ja, 46 Millionen Erwerbstätige.
Und wie können wir helfen?
Wir brauchen eine Regierung, die Bürokratie abbaut, Abgaben und Energiepreise senkt und keine neuen Schulden macht. Es brennt!
Die deutsche Wirtschaft ist in Gefahr. Jetzt handeln, bevor es zu spät ist. Mehr auf insm.de/sos.
Ja, ich bin ja nicht der Wahlkampfmanager hier in der Runde. Da muss Kayo und Wiegand fragen. Aus meiner Sicht ist es das Schlimmste, was einer Partei passieren kann, im Wahlkampf nicht stattzufinden. Und in der letzten Woche oder in den letzten 7, 8 Tagen fand Robert Habeck und die Grünen nicht statt. Und ich glaube, dass du eher kontrovers in einem Wahlkampf stattfinden solltest als gar nicht. Und ich glaube, die jetzige Situation ist die undankbarste und die Grünen müssen versuchen, mit einem Thema zurückzukommen. Und also so ist es, das ist noch schlimmer als der Status von vor 7 Tagen, aus meiner Sicht.
Kayo, du bist Wahlkampfmanager, was sagst du dazu?
Ich war. Also ich meine, der Robert Habeck, der kommt immer so ein bisschen zerstreut auch rüber. So, das heißt also, er hat ja viele Fans für diese Form der Kommunikation. Ich glaube nicht, dass ihm das jetzt persönlich so stark geschadet hat, dass er da ja jetzt nicht bis auf die 5. Unterlegscheibe das durchargumentiert hat. Ich glaube auch nicht, dass das viel verändert hat jetzt am Wählerinnen- und Wählermarkt, sondern die Frage ist wirklich, was ist eigentlich deren Botschaft in dieser Kampagne, außer Robert Habeck ist irgendwie ein sympathischer Kerl und der ist nahbar und wir können mit ihm in der Küche auch gut uns austauschen. Also was ist eigentlich die Botschaft und was ist die Machtperspektive? Weil wir natürlich eine andere Situation haben im Vorlauf jetzt zu dieser Wahl als 2021, als eben ja Schwarz-Grün schon als ein Modell wahrgenommen wurde und auch medial diskutiert wurde, mit dem auch manche Erwartungen verbunden haben. Und das ist komplett weg. Ja, die sozusagen der Zauber des Neuen, den haben die Grünen eben auch über die Ampel verloren und auch Robert Habeck als Problem. Und darauf gibt die grüne Kampagne jetzt ja auch keine richtige Antwort, so will ich es mal sagen. Weil sie natürlich, und manche kritisieren das ja auch, wenn man jetzt mal Bernd Ulrich liest in der Zeit, der ab und zu auch über diese Themen schreibt, kritisieren das ja auch, weil sie die Zuspitzung und ein Konzept und auch die Auseinandersetzung meiden. Also sie haben... Die sind auch ein bisschen wundgescheuert, glaube ich, schon durch die Angriffe der letzten 2-3 Jahre und haben Angst, Fehler zu machen. Dann passiert mal sowas wie mit dieser Abgabe, aber im Grunde genommen machen sie ja eine sehr glatte Kampagne. Ja, die sagen ja nicht irgendwie, die Uhr tickt. Denken wir mal an dieses Video von Baerbock im Harz, ne? Wir sind die letzte Generation und so weiter. Vergleichen wir das mal mit jetzt. Das sieht alles toll aus, es ist alles schön, es ist alles nett und so weiter. Aber passt das eigentlich in die Zeit und ist das eine Antwort für progressive Wähler zu sagen, jetzt muss ich die Grünen wählen? Habe ich ein paar Fragezeichen. Das weiß ich nicht. Ich wünschte ein gutes Ergebnis. Das ist jetzt überhaupt nicht die Frage. Der SPD natürlich ein besseres, aber trotzdem. Aber da bin ich nicht, überzeugt, dass das so richtig gut funktioniert.
Wenn du jetzt schon mal dran bist, Kayo, andere Partei, die AfD, hat jetzt erstmals eine Kanzlerkandidatin mit Alice Weidel nominiert. Daraufhin kam dann jetzt auch auf X, vormals Twitter, wie man so schön sagt, von Elon Musk, nur die AfD kann Deutschland retten. Er hat sich auch dazuschalten lassen. Ist das eine Wahlkampfunterstützung, die so einer russlandfreundlichen Partei gefällt oder überhaupt helfen kann? Oder was denkst du, wie sehr profitiert die AfD von seiner Unterstützung?
Also erstmal passt das natürlich mittlerweile alles ganz gut zueinander, mit seiner Unterstützung in den USA, mit seinen Angriffen auf die britische Regierung, mit seiner Forderung, einen narzisstischen Gewalttäter freizulassen, also den Robinson in Großbritannien, mit seinen Angriffen auf demokratische Politiker in Deutschland, also alles Idioten, also egal, Merz, Habeck, Scholz, das sind alles Volltrottel und die AfD ist da die Rettung. Und es ist eben nicht ein spleeniger Reicher, sondern jemand mit sehr, sehr viel Geld und Power und mit den Mitteln und einer Agenda. Und das ist gefährlich. So. Und bisher hat nur, glaube ich, Sanchez mal das sehr deutlich angesprochen, dass die europäischen Demokraten sich mal darüber Gedanken machen müssen, wie man diesen antidemokratischen Angriff von manchen, der da gefahren wird, auch abstoppt, dass man dem entgegensetzt. Das wird eine der Aufgaben sein, einer neuen Bundesregierung auch im Verhältnis mit der Kommission sich darüber mal Gedanken zu machen. Oder ob man jetzt in die Knie geht. Ganz komplizierte Geschichte. So, jetzt zurück zu der Frage. Sorry. Sie kriegen dadurch natürlich viel Airtime wieder. Ja, weil die Person Musk ist eine, die Leute interessiert. Es kommt in die Tagesschau. Das war das Thema in der Berichterstattung über deren Wahlkampfauftaktveranstaltung, diese Zuschaltung, die ja wirklich so dystopisch aussah, wenn man sich die Bilder angeschaut hat, ja. Aber jetzt nicht, was weiß ich, die inhaltlichen Botschaften und die Gegenproteste und so weiter. So. Die heizen und hypen in einer Fankurve auch Leute auf. Und es kann auch sein, dass es nochmal weitere Zuleitungen von Potenzial für die AfD gibt, in Wählergruppen, an die bisher nicht rangekommen sind über Musk. Das kann ich mir schon vorstellen. Und es kann auch sein, dass sozusagen der technologische Support im Hintergrund auch ausgeprägt ist. Es wird ja jetzt nach den US-Wahlen, kommt das ja auch langsam raus, wie Algorithmen verändert worden sind und so weiter. Das kann ich nur vermuten, dass das passiert. Aber gleichzeitig ist Musk natürlich auch eine Person, die negativ aufgeladen ist. Und jetzt auch nicht, ich sag mal, dem klassischen, wenn es den gibt, AfD-Wähler, sofort einfällt, wenn er nach Idolen sucht. So habe ich es mal formuliert. Ja, also deswegen, ich glaube schon, dass strukturell sozusagen von der Technik, vom Hintergrund da ein bisschen was passieren kann, dass ihm das helfen kann. Aber dass das jetzt für die Wahl entscheidend wird, glaube ich eher nicht. Weil alles das, was ich so an Wahlforschung kenne, zeigt eigentlich, dass es ein ziemlich festes Potenzial für AfD-Wählerinnen und Wähler gibt, wo man auch wenig abzapfen kann, also trotz mancher Illusionen, die es da gibt. Und die entscheidende Frage wird eher sein, wie stark mobilisieren die Demokratinnen und Demokraten bei der Bundestagswahl? Und darüber entscheidet sich mehr als jetzt, ob man 0,2% bei der AfD abzweigen kann, was ich nicht glaube.
Mit seiner Meinung hinterm Berg hält ja auch der US-Präsident, der alte und neue Donald Trump, nicht. Er wird ein schwieriger Partner, wie man das diplomatisch so schön sagt. Wie gehen Parteien jetzt im Wahlkampf eigentlich am besten damit um, dass er auch so nachtragend und unberechenbar ist? Weil ja zum Beispiel Olaf Scholz sagte, dass Kamala Harris eine gute Präsidentin werden würde. Das steht natürlich irgendwo jetzt in einem kleinen schwarzen Büchlein. Merz hat sich gar nicht eingemischt. Das steht dann aber auch in dem kleinen schwarzen Büchlein, weil ja für Trump nur zählt, dass man sich schon vorab zu ihm bekennt.
Aber Jens Spahn steht da drin mit dem Herzchen, von daher.
Er war in Milwaukee und bei dem Kongress der Republikaner und hat sich da bekannt gemacht. Aber Wiegand, wie siehst du das?
Es gibt ja an manchen Stellen Bestrebungen, Trump oder auch Musk zum Thema zu machen. Also ich glaube, Robert Habeck hat das ja thematisiert. Das kann man machen, wenn man weiß, dass man jetzt nicht Verantwortung als Kanzler übernehmen wird, sondern eher sich quasi um die Pole Position für eine Juniorpartnerschaft in Position bringt. Das ist drin für alle, die ernsthaft mit dem Gedanken spielen, auch Kanzler zu sein, ist es sinnvoll, dass sich nicht zu äußern in dem Moment und sich wirklich auf die einzelnen Themen zu fokussieren. Denn wichtig ist das Spiel, was danach kommt. Ne? Also wir hatten bei uns in dem internen Event, beziehungsweise Event für unsere Kunden, hatten wir letzte Woche den David Malpass, der von Trump zur Weltbankdirektor ernannt wurde, und auch den Mike Pompeo zu Gast. Und die waren relativ klar in ihrer Aussage, ihr müsst was hermachen und ihr müsst aussehen wie Gewinner. Und dann nehmt ihr euch ernst. Und ich glaube, im Moment sieht Deutschland als Land nicht aus wie ein Gewinner. Und wer auch immer voraussichtlich Merz, aber wer auch immer Kanzler wird oder wer auch in einer Koalition wird, muss so eine Art Aufbruch ausstrahlen. Ne? Wir sprachen ja vorhin drüber, Kayo hat ja auch seine Zweifel daran, dass man so schnell eine Regierung zusammenbekommt, aber wer auch immer in Verantwortung kommt, auch die Koalition wird die Verantwortung haben zu sagen, wir kommen jetzt nicht kraftvoll im Sinne von, so muskulös auftreten, aber dass man eine Idee davon hat, wo man Deutschland hinführen will und auch im europäischen Verbund. Ne, denn im Moment ist es so, Europa findet nicht statt. Es gibt hier zu wenig Investitionen, zu wenig KI, all diese Sachen. Und was mir beispielsweise im Märzwahlkampf gut gefallen hat, ist, dass er immer auch betont, gemeinsam als Europa aufzutreten. Dass man, wenn man zu Trump geht, dass man immer abgestimmt sein muss. Ich glaube, das ist eine Message, die hin muss. Die wird Trump auch nicht immer gefallen, aber das ist in Ordnung. Aber Unterwürfigkeitsgesten, das ist wahrscheinlich eine der besten Arten, das zu machen. Aber ich glaube, für die führende Nation in Europa halte ich das nicht für angemessen, ne? Auch vom eigenen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein her. Aber die Strategie muss, glaube ich, sein, einen gewissen Aufbruch zu verkörpern.
Schauen wir mal nach vorne. Wir haben ja eingangs über Überraschungen gesprochen, die vielleicht noch kommen können. Das ist ja im US-Wahlkampf eine feste Größe im Vokabular, die sogenannte October Surprise, etwas, was immer vielleicht im Vormonat oder in den Wochen vor der Wahl um die Ecke kommt. Das kann eine Flut sein, das kann ein Antrag der Union sein, verschiedene Sachen. Seht ihr da noch mögliche Ereignisse im Kalender der kommenden Wochen oder reden wir jetzt bis Ende Februar über Migration? Vielleicht fangen wir bei Torben an, über Kayo, und Wiegand macht den Schluss.
Ich glaube, wir haben ja letzte Woche gesehen, das überrascht. Also letzte Woche habe ich mich gefragt, worüber wollen wir heute eigentlich sprechen? Und jetzt haben wir gemerkt, wir hätten da wahrscheinlich noch stundenlang drüber sprechen können, nur über das, was gestern passiert ist im Bundestag. Keine Ahnung, vielleicht erklärt Donald Trump nächste Woche, dass er es mit Grönland wirklich ernst meint. Dann haben wir ein anderes Thema oder die Zölle gehen hoch oder whatever. Also natürlich kann in den nächsten 3 Wochen noch ganz viel passieren und wird bestimmt auch.
Kajon? Gestern habe ich auf Blue Sky einen Beitrag gelesen, da hat jemand geschrieben, boah, wie geil war 2024. So ein bisschen sarkastisch, aber das zeigt ja schon, in was für Zeiten wir eigentlich leben und wie hektisch, aufgeregt und auch anstrengend die sind, wie stressig die sind. Und ich glaube, wir wissen alle persönlich, aber auch aus dem beruflichen Kontext heraus, wie viele Menschen sich da rausnehmen und wegblenden. Und nur weniges dringt dann noch durch. So. Also es gibt natürlich einen Großteil derjenigen, die sich jetzt schon festgelegt haben, für die auch egal ist, was die nächsten 20 Tage da passiert, die wissen, in welche Richtung sie gehen und wie sie sich politisch entscheiden werden. Aber dann gibt's halt eben noch einen kleineren Teil, der hin und her schwankt, und dann gibt's eben auch noch einen Teil, der, wo noch nicht entschieden ist, ob sie hingehen. Und bei dem kleineren Teil, der hin und her schwankt, hängt's natürlich schon so ein bisschen davon ab, was ist deren zentrale Erwartung an die kommende Zeit und mit wem verbinden die das? Deswegen das Thema Stabilität, Sicherheit ist schon, glaube ich, ein zentraler Punkt. Und bei denen, die noch nicht wissen, ob sie hingehen, hängt das damit zusammen, ob das Angebot klar ist und die Rückwirkung auf einen selber klarer werden. Das hat was mit mir zu tun, ich muss da hingehen an der und der und der Stelle. Und da können, glaube ich, alle Kampagnen im Moment noch ein bisschen nachlegen. Und was, glaube ich, auch wichtig ist bei der ganzen Geschichte, wenn man solche Zeiten hat, wo viele einfach sehr gestresst sind, Vertrauen ist persönlich. Und es wird sehr stark darauf ankommen, wie stark die Parteien in der Lage sind, in der Direktansprache das jetzt hinzukriegen, rauszugehen, die Gespräche gut zu führen und welche da am stärksten motiviert sind, das jetzt auch zu tun. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt.
Ich würde da ja anschließen, was Kajo gesagt hat, dass viele ja schon seit Jahren, Jahrzehnten in letzter Minute erst entscheiden, ob sie hingehen oder was sie wählen. Und da ist natürlich, was auch mal an February Surprise kommt, könnte da mitentscheidend oder mitprägend sein. Aber tatsächlich, ich glaube, man hat jetzt relativ bei der SPD eine relativ motivierte Truppe nach dem gestrigen Tag, bei der CDU allerdings auch. Und das heißt, ich glaube, dass die Wahlkämpfenden da wirklich nochmal richtig rangehen werden. Aus Unionssicht müssen die das Thema Wirtschaft jetzt fahren. Also sagen, okay, das Thema Migration ist nicht abgehakt, aber wir haben unseren Aufschlag gemacht. Jetzt, wenn die Arbeitslosenzahlen, glaube ich, morgen oder nächste Woche kommen, falls sie über 3 Millionen sind, ist dann, denn das sind ja die Sachen, die Menschen persönlich betreffen, beziehungsweise wo auch Hoffnungen, Sorgen und alle drin kulminieren. Und das sind ja die Themen Sicherheit, Migration, Wirtschaft. Und da können Union, aber auch SPD noch zulegen. Mir fehlt die Fantasie, wo die Grünen dort zulegen können, denn das ist ein Themenumfeld, das ihnen nicht liegt. Und wenn sie Wirtschaft spielen würden, sagt ja jeder, ihr habt ja den Wirtschaftsminister jetzt 3 Jahre gehabt. Insofern glaube ich, dass das auf diesen beiden Parteien was passieren wird. Was ich super interessant finde, ist, dass im Windschatten von diesem allen die Linke auf einmal so nach oben geht. Das ist ein völlig unter, die finden nirgendwo statt, aber die Zustimmung steigt, hat sich verdoppelt, mehr oder weniger. Das finde ich sehr erstaunlich. Das heißt, es wird auch immer so interessante Side-Stories zu diesem Wahlkampf geben, die natürlich auch vielleicht entscheidend dafür sind, wie die Kräfteverhältnisse im Bundestag sind und ob wir am Ende nicht doch wieder bei der Drei-Parteien-Koalition landen. Denn eins, was die letzten Wahlen immer gezeigt haben, ist, dass die Wähler immer das verwirrendste und unklarste Mandat, was möglich war, dann in der Wahl rausgegeben haben. Und auch darauf müssen wir uns einstellen.
So, wir hatten uns vor der Sendung vorgenommen, wir versuchen eine Länge anzupeilen, einmal Spülmaschine ausräumen und Wäsche aufhängen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Die interessanten Side-Stories und auch die Haupt-Stories werden uns auf jeden Fall nicht ausgehen. Wir werden uns in dieser Runde dann nächste Woche wieder zusammenschließen und weiter über spannende Wahlkampfgeschichten sprechen. Erstmal ein Danke in die Runde und wir hören uns dann zu den tollen Hausarbeiten auch nächste Woche wieder.
Danke, Konrad.
Danke.
Danke.